Buch Esther. Wir beginnen das letzte Geschichtsbuch im Alten Testament. Wenn wir Esther durchhaben, haben wir die ganze alttestamentliche Geschichte zusammen studiert. In den letzten 11 Jahren oder so fast. Und dann geht's ab in die poetischen Bücher und in die Propheten. Das Buch Esther ist ein tolles Buch. Ich bin begeistert von dem Buch, weil wir so schön Gottes Treue sehen. Trotz allem und trotz dem, dass es vielleicht augenscheinlich erstmal nicht so aussieht, was Gott hier groß am Wirken ist. Es ist interessant, in dem Buch Esther kommt Gott kein einziges Mal vor. Auch nicht Gebet oder Opfer oder Tempel oder solche Dinge. Aber wir sehen, wie Gott wirkt im Verborgenen. Wir haben den Gottesnamen Jahwe, J-H-W-H, dieses Pentagramm, viermal verborgen in diesem Buch. In einer akrostischen Reihenfolge, das heißt in vier Wörtern hintereinander, fängt jedes Wort mit dem Anfangsbuchstaben, der Anfangsbuchstabe von jedem Wort ergibt dieses J-H-W-H, eigentlich der letzte Buchstabe, die haben wir von rechts nach links gelesen. Und es ist interessant, dass es überall in diesen entscheidenden Momenten in diesem Buch, immer wenn die Geschichte eine entscheidende Wende nimmt, ist versteckt der Gottesname da drinnen. Das finde ich recht interessant. Es gibt so Freaks, die solche Dinge rausfinden. Uns wird das nie auffallen, wenn wir das lesen. Und vielleicht ist es ein bisschen eine Spinnerei, aber ich finde es faszinierend, dass Gott gerade in den entscheidenden Momenten seine Hand im Spiel hat. In diesem Buch, wo er offensichtlich nicht vorkommt. Und es ist interessant für uns, ist sehr aktuell. Ich glaube, jeder Christ, jeder Mensch geht durch so Zeiten in seinem Glaubensleben, wo Gott erstmal augenscheinlich nicht groß am Wirken ist. Diese Erfahrung der Gottesferne ist eine Erfahrung, die viele Leute in der Bibel kennen. David betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat es am Kreuz gebetet. Erfahrung, die jeder Christ mal durchmacht. Aber gerade in diesen Zeiten, wo wir das Gefühl haben, oh Gott, ist nicht so bei uns. Gerade da können wir uns drauf stellen und können uns darauf verlassen, dass er da ist. Und dass er vielleicht ein bisschen im Verborgenen unsere Geschicke lenkt. Und wenn wir zurückschauen können, dann können wir das natürlich alle sehen. Ich denke an Josef. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Er wird verkauft von seinen Brüdern. Er ist ein treuer Diener, wird ungerechterweise ins Gefängnis geworfen. Er erzählt sein Leid jemanden, sagt, denk an mich, wenn du beim Pharao bist. Er vergisst ihn. Wo war Gott? Ich meine, er wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht. Frag mich, ob er sich das gefragt hat. Manchmal, aber er war Gott treu. Und Gott hat ihn gerade zur richtigen Zeit, für eine Zeit wie diese, wie Esther, auserwählt. Und all diese Dinge sind Schritte zur Vorbereitung auf das, wie Gott Josef gebrauchen will. So auch hier in diesem Buch. Das Buch Esther, zeitlich chronologisch eingeordnet, fällt es zwischen Kapitel 6 und 7 im Buch Esra. Also wir machen wieder einen kleinen Schritt zurück. Das Jahr ist 483 vor Christus, etwa 55 Jahre nach der ersten Rückkehr von Juden aus der babylonischen Gefangenschaft unter Serubabel und 27 Jahre vor der Rückkehr von Nehemia, um die Stadt wieder aufzubauen, die Mauer. Vielleicht ist das Buch auch die Erklärung, warum Nehemia Gunst fand bei Artaxerxes, dem Perserkönig, dem Stiefsohn von Esther. Wir sehen hier die Geschichte von dem Teil der Israeliten, die nicht zurückgekehrt sind nach Jerusalem, die dem Aufruf nicht gefolgt sind, die zu bequem waren zu gehen, die nicht genug Glauben hatten, einen Schritt im Glauben ins Ungewisse zu machen, die in den letzten 70 Jahren da in Babylon Besitztümer angehäuft haben und sich bequem gemacht haben und Existenz aufgebaut haben und die festgekettet waren von ihrem Materialismus vielleicht. Also so dieser Überrest des Volkes, wo wir vielleicht sagen würden, oh, die waren nicht ganz so radikal. Die waren nicht ganz so treu wie die anderen, die gesagt haben, ja, lass uns gehen, lass uns den Tempel des Herrn wieder aufbauen. Und trotzdem ist Gott am Wirken, hat Gott sie nicht vergessen. Das ermutigt mich. Ich bin nicht immer der Treueste. Manchmal sind wir bequem, haben wir ein bisschen Schiss davor, Schritte im Glauben zu machen. Und es ist leichter zu sagen, oh, ich bleibe da, wo ich bin, da, wo es sicher ist, da, wo ich mich wohlfühle. Und Gott natürlich fordert uns immer wieder heraus, über unsere eigene Bequemlichkeit und unsere eigene Komfortgrenze einen Schritt raus zu machen. Das ist, wie wir wachsen, geistlich, das ist, wie wir geformt werden. Aber hier ist dieser Überrest des Volkes in Babylon. Und Babylon wurde erobert von den Medern und Persern. Und in dieser Zeit befinden wir uns gerade. Es geschah in den Tagen des Ahasveros. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis nach Kusch über 127 Provinzen regierte. Ahasveros ist der Königstitel. Wahrscheinlich der Name von diesem König ist Xerxes, der Enkelsohn von Kyros, der den Israeliten erlaubt hat, zurückzugehen und den Tempel wieder aufzubauen, unter Serubabel. In jenen Tagen, als der König Ahasveros auf seinem Königsthron saß, der in der Burg Susa war eine der vier Königsstädte, von denen er aus regiert hat, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er ein Gastmahl für alle seine Fürsten und Knechte, wobei das Heer von Persien und Medien, die Vornehmen und Fürsten der Provinzen vor ihm waren, und wobei er den Reichtum und die Herrlichkeit seines Königreiches und die glänzende Pracht seiner Größe viele Tage lang, 180 Tage zur Schau stellte. Halbes Jahr lang. Riesenparty mit allen Feldherren, mit allen Regierenden, mit allen hohen Leuten da. Und ihr könnt zurückgehen und nachlesen, wie viel der König Kyros an einem Tag oder in einem Monat auf seinem Hof verbraucht hat. Die haben in Prunk gelebt und wir können uns wahrscheinlich gar nicht wirklich ausmalen, was für eine Party das war. Gefeiert, halbes Jahr lang. Der Hintergrund davon ist, dass der König Xerxes das größte Heer aufgestellt hat, bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte. 2 Millionen Soldaten, um gegen Griechenland zu ziehen. Das ist der Hintergrund. Und diese Party dient wahrscheinlich auch dazu, um die Vornehmen und die Heerobersten und alle, die was zu sagen haben, seine Untertanen in diesem Riesenreich, das von Indien bis in die Türkei ging, ihm wohlgesinnt zu machen und um sie hinter sich zu scharen für diesen Feldzug, den er gegen Griechenland vorhat. Vers 5, und als diese Tage zu Ende waren, veranstaltete der König für alles Volk, das sich in der Burg Susa befand, vom Größten bis zum Kleinsten ein Gastmahl von 7 Tagen im Hof des königlichen Palastgartens. Also letzten 7 Tage hat er die Party für alle geöffnet, die hier in seiner Burg, in seiner Regierungsstadt gelebt haben. Weißes Leinen, Baumwollstoffe und violetter Purpur waren mit Schnüren aus Byssus und rotem Purpur in silbernen Ringen und an Marmorsäulen aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Mosaikboden aus Bahat und Marmor und Darsteinen und Socherettfliesen, was immer das ist. Der Markus kennt das vielleicht. Also Prunk hier, Luxus. Und alle Getränke reichte man in goldenen Gefäßen. Und die Gefäße waren alle voneinander verschieden. Konnte sich jeder seinen Becher merken. Es war auch ein Zeichen von Prunk. Hey, ich kann mir es leisten, lauter Einzelstücke anfertigen zu lassen. So wie bei mir daheim. Passt auch nichts zusammen. Das hat andere Gründe. Aber jedes Geschirrstück war ein Einzelstück. Jeder Becher. Unheimlicher Reichtum. Und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und als Trinkordnung galt, keiner soll nötigen. Also alle sollen so viel trinken, wie sie wollen. Denn so hatte es der König für alle Vorsteher seines Hauses angeordnet, dass sie nach dem Belieben eines jeden tun sollten. Riesenfest, Riesenbesäufnis zum Schluss. Auch die Königin Vasti war vielleicht ein Dackel. Interessanter Name, ne? Die Königin Vasti veranstaltete ein Gastmahl für die Frauen im königlichen Haus, das dem König Ahasverus gehörte. Am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehumam, Biseda, Habona, Bigda und Abagda, Seta und Karkas, den 7 Eunuchen, die den König Ahasverus persönlich bedienten, die Königin mit dem königlichen Diadem vor den König kommen zu lassen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schönem Aussehen. Also er schickt seine Eunuchen los, es waren hohe Hofbeamte und oft waren das wirklich Eunuchen. Die Könige haben sie zu solchen gemacht, damit die nicht ihre eigene Dynastie aufbauen können, damit sie loyale Untertanen sind. Aber es konnten auch einfach hohe Hofbeamten sein. Und er schickt jetzt zur Königin Vasti, um die all seinen besoffenen Herren hier zu zeigen, mit dem königlichen Diadem. Und manche Ausleger glauben, dass sie nichts anderes getragen hat als dem Diadem oder nichts anderes tragen sollte, zumindest, dass er ihre Schönheit herzeigen wollte. Aber selbst wenn sie den Schleier von ihrem Gesicht genommen hätte, wäre das schon ein Bruch von den damaligen guten Sitten gewesen. Also der König ist besoffen und wenn wir besoffen sind, dann treffen wir selten gute Entscheidungen. Deswegen sagt uns die Bibel auch, dass wir uns nicht besaufen sollen. In den Sprüchen heißt es, wer hat weh, wer hat Tänkereien, wer Klage, wer Wunden ohne Ursache, wer trübe Augen, die spät beim Wein sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. Kein heiler Lebensstil. Und ihr wisst, im Epheser 5 sagt uns der Herr, berauscht euch nicht mit Wein, wohin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist. Lasst euch nicht von Alkohol dominieren, einnehmen, sondern vom Geist Gottes, der soll uns beherrschen. Vers 12. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf das Wort des Königs hinzukommen, dass sie durch die Eunuchen überbracht worden war. Vasti hat es abgelehnt, sich vor diesen besoffenen Herrn hier zur Schau zu stellen. Demütigende Einladung für sie als Frau natürlich. Und vielleicht war es sogar ein unmoralisches Ersinnen hier des Königs. Und sie ist sehr mutig. Das kann ihr das Leben kosten. König Xerxes war bekannt für seine Zornausbrüche und dass er kurzen Prozess gemacht hat mit Leuten, die ihm in den Weg standen oder die ihm nicht gehorchen wollten. Mutiger Schritt, aber sie hat gesagt, ich bin lieber bereit zu sterben, als hier meine ganze Würde zu verlieren vor diesem besoffenen Mob hier, diesen besoffenen Männern. Ich denke, ein Ehemann kann nicht erwarten, dass seine Frau Respekt hat vor ihm, wenn so ein Zustand ist. Den Respekt verloren von ihrem Mann. Und Epheser heißt es, ihr Frauen gehorcht euren Männern in allem. Aber natürlich gibt es immer die Ausnahme. Wir müssen den Herrn mehr gehorchen als den Menschen und den Herrn mehr fürchten als den Menschen. Das heißt, wenn dein Mann irgendwas von dir will, was ein Kompromiss wäre, deinem Glauben, deiner Treue zum Herrn, dann müssen wir Gott mehr gehorchen. Und vielleicht ist auch das hier der Hintergrund oder zumindest eine Illustration. Ich weiß nicht, wie gläubig die, was die war. Auf jeden Fall lehnen sie es ab, hier zur Belustigung der betrunkenen Männer herzuhalten. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte in ihm. Es war er nicht gewohnt, dass ihm widersprochen wird. Und der König sprach zu den Weisen, die die Zeiten kannten, denn so kam gewöhnlich eine Angelegenheit des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen, und die ihm am nächsten stehenden waren Kaschena, Sheta, Admata, Tarsis, Meres, Masena und Memuchan, die sieben Fürsten der Perser und Meder, die das Gesicht des Königs sahen, die den ersten Sitz im Königreich inne hatten. Was ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu tun? Dafür, dass sie den Befehl des Königs Ahasverus, der durch die Eunuchen überbracht worden ist, nicht befolgt hat. Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten, nicht allein am König hat sich die Königin Vasti vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasverus wohnen. Denn das Verhalten der Königin wird zu allen Frauen hinausdringen und ihre Eheherren in ihren Augen verächtlich machen. Wenn man sagt, der König Ahasverus befahl der Königin Vasti vorhin kommen zu lassen, aber sie kam nicht. Noch heute werden die Fürstinnen von Persien und Medien, die von dem Verhalten der Königin gehört haben, das allen Fürsten des Königs vorhalten und es wird Verachtung und Verdruss genug geben. Wenn es dem König recht ist, gehe ein königlicher Erlass von ihm aus und er werde geschrieben in die Gesetze der Perser und Meder und zwar unwiderruflich, Vasti darf nicht mehr von dem König Ahasverus kommen. Ihre Königswürde aber gebe der König einer anderen, die besser ist als sie. Und wird man den Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich hören, es ist wirklich groß, dann werden alle Frauen ihren Eheherrn Ehre geben, vom Größten bis zum Kleinsten. Das Wort war gut in den Augen des Königs und der Fürsten, und der König handelte nach dem Wort Memuchans. Er sandte Briefe an alle Provinzen des Königs, an jede Provinz in ihrer Schrift und an jedes Volk in seiner Sprache, dass jeder Mann Herr in seinem Hause sei und dass er in der Sprache seines Volkes reden soll. Also der Botschafter, der das verbreitet, offensichtlich in Sprache, sodass es jeder verstehen kann. Also die anderen versammelten Fürsten, die kriegen jetzt Angst hier, dass ihre eigenen Frauen den Respekt vor ihnen verlieren. Und mit Recht, wenn sie sich so benehmen, diese betrunkenen Herren. Und war ein peinlicher Anlass eigentlich für den König. Ne? Muss man sich vorstellen, seine ganzen Obersten, seine Heerführer, er will sie für seinen Krieg gewinnen und dann ist ihm nicht mal seine eigene Ehefrau untertan und respektiert ihn. Also es war schon ziemlich peinlich für den König und wir können nachempfinden, dass er sauer war. Und die anderen Fürsten sagen, oh, das können wir nicht durchgehen lassen, sonst rebellieren unsere Frauen auch. Und deswegen wird die Königin abgesetzt, um ein Exempel zu statuieren. Wir haben ein schlechtes Vorbild hier, die Männer, und ein gutes Vorbild in dieser Königin Vasti. Die ist eine Frau mit Charakter. Herr sagt den Männern, Paulus schreibt an den Timotheus, den jugendlichen Begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Waren keine guten Vorbilder hier, diese Männer. Und wenn wir Männer natürlich wollen, dass uns die Frauen respektieren, dann müssen wir den Herrn respektieren und danach streben, was der Herr sagt, nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden, rein Herzen. Dass wir Vorbilder sind. Wir leiden durch Vorbild. Kapitel 2. Zwischen Kapitel 2 oder Kapitel 1, 2 liegen 3 Jahre. 3 Jahre, in denen König Xerxes seine Invasion in Griechenland versucht, hat ihn seine ganze Flotte gekostet, große Verluste, es ist ihm schließlich gelungen, aber er wurde dann doch zurückgeschlagen, also letztendlich war es ein Misserfolg, das Ganze. In Kapitel 2 sitzt er wieder daheim. Nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasverus sich gelegt hatte, nach einer Niederlage, nach einer militärischen, ist der Zorn gegen seine Frau verflogen. Er sitzt allein daheim und er dachte zurück an Vasti und an das, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Man hat sie wahrscheinlich vermisst. War offensichtlich eine schöne Frau. Da sagten die Pagen des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König unberührte Mädchen von schönem Aussehen. Und der König bestimme Beamten in allen Provinzen seines Königreiches, dass sie alle unberührten Mädchen von schönem Aussehen in die Burg Susa ins Frauenhaus bringen sollen, unter die Obhut des königlichen Eunuchen Hegai, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen dort die nötigen Schönheitsmittel zuteil werden. Und das Mädchen, das dem König gefällt, mag an Vastis Stelle Königin werden. Und das Wort war recht in den Augen des Königs, und er machte es so. Hey König, lass uns doch die schönsten Jungfrauen im ganzen Land zusammensammeln aus den ganzen 127 Provinzen, und die werden mal hier ein Jahr lang aufgemöbelt für dich und das mit jeder eine Nacht verbringen, und dann kannst du dich entscheiden, welche dir am besten gefallen hat, und die machst du zur Königin. Der König sagt, aha, gute Idee, warum bin ich nicht drauf gekommen? Und es war recht in den Augen des Königs, und er machte es so. Also hier haben wir jetzt Persien, sucht das Next Supermodel. Oder Persien sucht den nächsten Superstar. Schönheitswettbewerb. Miss Persien wird jetzt gewählt. Vers 5. Jetzt kommt der nächste Charakter in Erscheinung in diesem Schauspiel von Gottes Treue. Nun war da ein jüdischer Mann in der Burg Susa. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggeführten, die mit Jechonja, dem König von Juda, gefangen weggeführt wurden, den Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Also Kisch war offensichtlich weggeführt worden mit Jechonja durch Nebukadnezar, und Mordechai ist ein Nachkomme von ihm. Vers 7, jetzt kommt der nächste Charakter und eine Hauptrolle, hier eine Hauptperson. Und er war Vormund von Hadassa, hebräischer Name, bedeutet so viel wie Myrte oder Braut. Das ist Esther, das ist der babylonische oder persische Name. Esther bedeutet so viel wie Stern. Die Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Also muss eine sehr schöne Frau gewesen sein, wenn die Bibel das sagt. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Also ihr offensichtlich um einige Jahre älterer Cousin hat dieses jüdische Mädchen aufgezogen. Und es geschah, als das Wort des Königs und sein Gesetz vernommen wurde und als viele Mädchen in die Burg Susa unter die Obhut Hegais zusammengebracht wurden, da wurde auch Esther in das Haus des Königs aufgenommen, unter die Obhut Hegais, des Hüters der Frauen. Also hier, Gott wirkt im Verborgenen, was für ein Zufall, ne? Zufällig wird auch dieses jüdische Mädchen, dieses jüdische Waisenmädchen aufgenommen in diesem Schönheitswettbewerb. Und das Mädchen gefiel ihm. Auch wieder so ein Zufall. Und er langte Gnade vor ihm, vor diesem Hegai. Und er beeilte sich, ihr die nötigen Schönheitsmittel und die gebührende Verpflegung zuteil werden zu lassen, und dass er die 7 auserlesensten Mädchen aus dem Haus des Königs gegeben werden, also 7 Dienerinnen. Dann ließ er sie mit ihren Mädchen in den besten Flügel des Frauenhauses umziehen. Sie hat Gunst gefunden. Sehen wir wieder die Hand Gottes im Verborgenen. Esther hatte aber ihr Volk und ihre Abstammung nicht angegeben, denn Mordechai hatte ihr befohlen, dass sie es nicht angeben sollte. Hat Mordechai respektiert. Mordechai aber ging Tag für Tag vor dem Hof des Frauenhauses auf und ab, um etwas über das Wohlergehen Esters zu erfahren und was mit ihr geschehe. Also er war ein treuer Mann, ein Vorbild für uns, hat hier ein Auge auf seine Cousine geworfen, sie im Auge gehabt, aufgepasst auf sie, dass es ihr wohle geht. Vers 12, wenn nun die Reihe an ein jedes der Mädchen kam, zum König Ahasverus hineinzugehen, nachdem es gemäß der Vorschrift für Frauen 12 Monate lang behandelt worden war, also ihr könnt also an Männern sagen, wenn ihr mal länger im Badezimmer braucht wieder, sagen, sei froh, dass es nicht so ist wie am Königshof von Persien, die mal ein ganzes Jahr gebraucht. Denn so wurden die Tage ihrer Schönheitspflege voll, nämlich 6 Monate mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Balsamöl und mit anderen Schönheitsmitteln für Frauen. Müssen ausgesehen haben wie Ölsardinen, nachher halbes oder ein Jahr lang in Öl gelegen. Dann ging das Mädchen unter folgenden Umständen zum König hinein. Alles, was es nannte, wurde ihm gegeben. Also durfte sich offensichtlich alle Klamotten aussuchen, Make-up, wie immer sie sich stylen wollte, was immer sie mitnehmen wollte, durfte sie mitnehmen. Und dann ging es ab zu dem König. Am Abend ging es hinein und am Morgen kehrte es in das zweite Frauenhaus zurück unter die Obhut des königlichen Eunuchen Schasgarsch. Das ist ein schöner Name, wenn ihr Namen sucht, für ein Enkelkind vielleicht. Des Hüters der Nebenfrauen. Es kam nicht wieder zum König hinein, es sei denn, dass der König Gefallen an ihm hatte und es namentlich gerufen wurde. Also der König hat eine Nacht verbracht mit jeder von dieser schönen Frauen. Das war damals gleichbedeutend mit Hochzeit. Und dann ist sie in das Frauenhaus übergeführt worden. Das heißt, der König hat Verpflichtung übernommen, sich ein Leben lang zu kümmern um diese Frauen, sie zu versorgen. Und wenn er Lust nach ihr hatte, dann hat er sie wieder gerufen, sonst sind die halt im Frauenhaus alt geworden. War damals so, das war der Harem des Königs von Persien. Vers 15, und als die Reihe an Esther kam, die Tochter Abihails, des Onkels Mordechais, der sie als seine Tochter angenommen hatte, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch Hegai, der Hüter der Frauen, ihr sagte. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Esther war bescheiden. Sie hat gesagt, ah, ich brauche dieses ganze Zeug nicht und hat nur das mitgenommen, was der Eunuch ihr gesagt hat. Ich glaube, sie ist ein Bild für das, wovon der Petrus spricht im 1. Petrusbrief, wo er den Frauen sagt, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Esther, glaube ich, war so eine besondere Frau, die von Aussehen schön war, aber sie hatte viel mehr. Ich meine, alle diese Mädels waren die schönsten Frauen aus dem ganzen Reich. Ich glaube, Esther hatte was an sich, eine Reinheit, diesen sanften Geist. Da war was an ihr, was besonders war. Und das haben alle erkannt. Sie erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. Sie war eine Frau mit Charakter, noch mehr als Schönheit, glaube ich. So wurde Esther zum König Ahasverus in sein königliches Haus geholt. Und zwar im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Was für ein Zufall wieder. Dieses jüdische Mädchen wird Königin. Gott hat seine Hand im Spiel, auch wenn er hier nicht erwähnt wird, auch wenn er nicht sichtbar in Erscheinung tritt durch Propheten oder Worte oder irgendwelche Wundertaten, offensichtlich ganz normale Leben. Es passieren ganz normale Dinge, die halt passieren in diesen Zeiten, aber Gott hat seine Hand im Spiel, wie auch in unserem Leben. Gott ist da, auch wenn wir es manchmal nicht sehen oder wenn es manchmal nicht so aufregend ist oder manchmal einfach natürlich dahin geht, unser Leben. Gott ist da. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Und der König veranstaltete für all seine Fürsten und Knechte ein großes Gastmahl, das Gastmahl Esthers. Den Provinzen gewährte er einen Steuererlass und bewilligte eine Kornspende nach der Freigebigkeit des Königs. Und als zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengebracht wurden, saß Mordekai im Tor des Königs. War offensichtlich auch einer der Hofbeamten dort. Das Tor war der Ort in der Stadt, wo Handel abgeschlossen wurde, wo Gericht gesprochen wurde. Ich kenne nicht genau die Position von Mordechai, aber offensichtlich war er angestellt, hatte irgendeine Funktion am Königshof. Esther aber hatte ihre Abstammung und ihr Volk nicht angegeben, ganz wie Mordechai ihr befohlen hatte. Und Esther befolgte Mordechais Befehl wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. Demütiges Mädchen. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten Bigtan und Teresch, zwei königliche Eunuchen von denen, die an der Schwelle Wachen hielten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Und die Sache wurde dem Mordechai bekannt. Wieder, was für ein Zufall, dass er das überhört. Und er berichtete es dem König, der Königin Esther. Und Esther sagte es dem König im Namen Mordechais weiter. Da wurde die Sache untersucht und als richtig befunden und die beiden wurden an den Holz gehängt, sprich gepfählt, hingerichtet und es wurde vor dem König ins Buch der Geschichte geschrieben, was Mordechai hier getan hat, dass er loyal war und geholfen hat, den König zu bewahren. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasverus Haman, den Sohn des Hamadatta, den Agatita groß und erhob ihn im Rang und stellte seinen Sitz über alle Fürsten, die bei ihm waren. Wir sehen, der Haman ist ein böser Kerl. Das war der Hitler des Alten Testaments. Das ist nicht unfair. Mordechai bewahrt den König, wird ins Buch der Geschichte geschrieben. Wir lesen nichts davon, dass er belohnt wird, zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und dann wird ein anderer, ein böser Mensch, erhoben und zum Zweiten nach dem König gemacht. Ist auch schon mal sowas passiert, dass ihr teure Arbeit tut und der andere Kollege, der eigentlich fieses und unehrliches wird befördert oder sowas. Wie das Leben so spielt. Schön ist, Mordechai wird nicht bitter, ist auch gut so, weil Gott hat seine Hand im Spiel. Alles zu seiner Zeit. Seine Belohnung kommt noch zum richtigen Zeitpunkt. Gott hat es nicht vergessen, was er getan hat. Und er wird es dem König in Erinnerung rufen zur rechten Zeit. Genauso wie mit Josef. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn so hatte es der König in Bezug auf ihn befohlen. Aber Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Juden haben sich vor niemanden außer Gott niedergeworfen, nur ihn angebetet. Da sagen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du dauernd den Befehl des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten, als sie ihm auf die Nerven gingen hier, und er nicht auf sie hörte, da berichtete sie es Haman, um zu sehen, ob Mordechais Begründung anerkannt werden würde, denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude sei. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte, noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Aber es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Das war der Charakter von Haman. Typ, der stinkreich war, wie wir gleich sehen werden, der zweite Mann nach dem König war, unheimliche Macht hatte, alles hatte. Nur eine Sache, dieser eine Typ beugt sich nicht vor ihm. Und das versaut ihm alles. Ist so menschlich, oder? Wir können alles haben und dann gibt es eine Kleinigkeit in unserem Leben, die nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und wir lassen uns so von dieser einen Ding, Kleinigkeit einnehmen. Statt dass wir dankbar sind für alles andere und das genießen und uns daran freuen, ärgern wir uns über die eine kleine Sache. Dieser eine Mordecai, der wirft sich nicht nieder vor mir. So menschlich. So versauen wir uns unser Leben. Wir machen uns selber das Leben schwer. Und natürlich der Grund, warum Mordecai sich nicht niedergeworfen hat, das hatte mit seiner Religion zu tun. Und deswegen sagt Haman, ist das ganze Volk. Die beugen ihre Knie nicht vor mir. Deswegen muss das ganze Volk vernichtet werden. Volk, das sich vor mir nicht niederwerfen will. Sonst war Mordecai ein sehr loyaler, treuer Hofbeamter. Stolz hier. Er plant, das ganze Volk zu vernichten. Der Hitler des Alten Testaments. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasverus, also hier, 9 Jahre nach Beginn dieses Buches, einige Zeit vergangen. Da warf man das Pur, das ist das Los von Haman, von Tag zu Tag und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, also der 13. März. Erklärt den Beginn des Purim-Festes, was die Juden heute noch feiern. Pur bedeutet so viel wie los. Da sagte Haman zum König Ahasverus, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreiches. Und ihre Gesetze sind von denen jeden anderes Volkes verschieden, und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, werde eine Anordnung geschrieben, dass man sie ausrotte. Ich will dann 10.000 Talente Silber in die Hände der Beamten darwiegen, damit sie es in die Schatzkammer des Königs bringen. Also wahnsinnig viel Geld. Dieser Typ war irrsinnig reich. König gefiel dieses Argument. Da heißt es, da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agathiter, dem Bedränger der Juden. Und der König sagte zu Haman, dass Silber sei dir gegeben und auch das Volk, das du mit ihm verfährst, wie es gut ist, in deinen Augen. Da wurden die Schreiber des Königs gerufen im ersten Monat am 13. Tag desselben, und es wurden an die Satrapen des Königs geschrieben, nach allem, was Haman befahl, und an die Statthalter über jede Provinz und an die Obersten eines jeden Volkes, und zwar jeder einzelnen Provinz in ihrer Schrift und jedem einzelnen Volk in seiner Sprache. Viele Völker beherrscht die Perser. Im Namen des Königs Ahasverus wurde es geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt. Und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten, vom Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen an einem Tag, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und um ihre Habe als Beute zu erbeuten. Vielleicht hat Haman so das Ganze finanziert. Die Abschrift des Schreibens sollte in jeder einzelnen Provinz als Gesetz erlassen werden, wozu man sie allen Völkern bekannt machte, damit sie für diesen Tag bereit wären. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilig aus, und das Gesetz wurde in der Burg Susa erlassen, und der König und Haman setzten sich, um zu trinken. Beide gesoffen. Die Stadt Susa aber war in Aufregung. Können wir uns vorstellen. Ein Erlass, der sagt, an dem und dem Tag sollen alle Juden umgebracht werden, und wer die umbringt und die ausraubt, ihr dürft es behalten, als Beute. Alle Juden als vogelfrei erklärt. Haman, der Agathiter. Das Sehr interessant. Haman, der Agathiter, trifft hier auf Mordekai, einen Benjaminiter, der Stamm von König Saul. Und das ist nicht ganz sicher. Es gab auch eine Provinz, Agag im Persischen Reich. Aber manche glauben, dass Haman der Agathiter ein Nachkomme war von König Agag, der Amalekiter. Erinnert ihr euch an 1. Samuel 15? Als der Herr durch Samuel dem Saul, König Saul, ersten König von Israel, befohlen hat, die Amalekiter auszurotten. Und er ist nicht treu gewesen und hat den König Agag und besten Schafe, die besten Dinge übrig gelassen. Und Samuel hat ihn konfrontiert, hat gesagt, ja, aber sagst du, hast den Befehl des Herrn ausgeführt, aber ich höre das Blöken von Schafen. Gehorsam ist besser als Opfern. Manche Ausleger glauben, dass dieser Haman der Nachkomme war von König Agag, der Amalekiter. Und er versucht hier, Gottes Volk zu vernichten. Teuflischer Anschlag eigentlich auf die Linie des Messias, natürlich, auf die Linie von Jesus, unter anderem. Und er gerät hier in direkten Konflikt mit Mordechai, einem Benjaminiter aus dem Stamm von Saul. Interessant. Amalek ist ein Bild für das Fleisch, Agag ein Bild für das Fleisch. Als Krieg, sagt uns das Neue Testament, zwischen unserem Fleisch, unseren sündigen Impulsen und unserem Geist, dem neuen Herz, das Gott uns gegeben hat, das Gott gefallen will und ihm ehren will. Und ich habe gestern erst oder vorgestern mit der Jennifer zusammen gelesen im Markus-Evangelium, was Jesus sagt, wir sollen sehr radikal mit Sünde, mit sündigen Impulsen, mit Verführungen in unserem Leben umgehen. Das ist eine ernsthafte Sache, Sünde. Jesus sagt, wer einen dieser Kleinen zur Sünde verführt, für den ist besser mit Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Und wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann schneid sie ab, wirf sie weg. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, reiß es aus, wirf es weg. Es ist besser einäugig in den Himmel zu gehen, als mit beiden Augen in die Hölle. Jesus sagt natürlich nicht wörtlich, dass wir uns körperlich verstümmeln sollen, aber er sagt uns, wir sollen radikal umgehen mit dem, was uns zur Sünde verführt. Und wenn in diesem Video eine perverse Szene drin ist, dann wirf es weg. Schneide es ab, wirf es weg. Wenn dich irgendwas zum Tratschen verführt, dann schneide es ab, wirf es weg. Was immer es ist. Aber wir dürfen nicht rumspielen mit Sünde. Das ist, was Jesus uns sagt. Und das wird illustriert hier. Wenn wir es überlassen, oh, nur ein kleiner Agag, was immer das ist, bisschen Habsucht, bisschen Lust, bisschen irgendwo diese Zeitschrift, die nicht wirklich gut für mich ist, die mich auf schlechte Gedanken bringt, nur ein Film, nur eine kleine Szene, kein Problem, und ich lasse es über, was passiert ist, das Fleisch kommt zurück und es wird uns umbringen. Auf lange Sicht, das ist, was hier passiert. Dieser Agag kommt zurück, das Fleisch, und will das ganze Volk Gottes ausrotten. Paulus sagt, spricht hier über Jesus, was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, aber was er lebt, lebt er Gott. Römer 6 steht das. So auch hier, so auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Nicht unserer Lust uns zur Verfügung stellen, unserer Faulheit, unserer Geilheit, irgendwelchen Tratsch zu verbreiten, was immer es ist, dann wollen uns Gott zur Verfügung stellen, als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Paulus schreibt im Galaterbrief, die dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. gibt nur eine Methode für unser Fleisch, für diese sündigen Impulse, das muss sterben. Radikal. Sonst kommt es zurück und macht uns kaputt. Gott weiß das. Der Lohn der Sünde ist Tod. Das, was wir durch Sünde verdienen und Sünde zerstört, hat negative Konsequenz. Deswegen müssen wir radikal damit umgehen und es abschneiden. Nicht irgendwo was Kleines übrig lassen. Oder so diese kleinen Sünden. Ich denke, jeder von uns hat so verschiedene Dinge bei jedem persönlich, aber so diese kleinen Bereiche, wo wir denken, oh, das ist nicht so schlimm. Oh, ein bisschen Lust, oh, ein bisschen Faulheit, oh, ein bisschen das. Was kann ich lassen? Ist kein Problem. Wir lassen das schleifen. Ist nur ein Agag. Aber es kommt zurück und es versucht uns zu zerstören. Deswegen radikaler Umgang mit Sünde in unserem Leben. Den Geist leben, nicht für das Fleisch. Kapitel 4. Machen wir das noch. Und als Mordechai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche. Und er ging hinaus mitten in die Stadt und erhob ein lautes, bitterliches Klagegeschrei. Wie die das damals gemacht haben, haben sie ja öffentlich geklagt. So kam er bis vor das Tor des Königs. Denn in das Tor des Königs durfte man nicht im Sackgewand kommen. Denn mit Trauer, der König wollte keine Trauer um sich haben. Der wollte Party haben und Spaß und nicht irgendwem Traurigen sehen. Das war gefährlich, den hat er vielleicht einen Kopf kürzer machen lassen. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Trauer. Interessanterweise wird nirgendwo gesagt, dass sie gebetet haben. Waren hier nicht gerade am Höhepunkt ihres geistigen Lebens. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Und Esthers Dienerin und ihre Eunuchen kamen und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie sandte Kleider hin, um Mordechai zu bekleiden und sein Sacktuch von ihm abzunehmen. Aber er nahm es nicht an. Da rief Esther Hattach, einen von den Eunuchen des Königs, den er mit ihrem Dienst beauftragt hatte, und gab ihm Befehl wegen Mordechai, um zu erfahren, was das sei und weshalb es so sei. Da ging Hattach zu Mordechai hinaus auf den Platz der Stadt, der vor dem Tor des Königs war. Und Mordechai teilte ihm alles mit, was ihm widerfahren war, auch den genauen Betrag an Silber, den Haman versprochen hatte, in die Schatzkammern des Königs als Gegenwert für die Juden darzulegen, um sie ausrotten zu können. Auch eine Abschrift des Schreibens mit dem Gesetz, das in Susa zu ihrer Vernichtung erlassen worden war, gab er ihm. Dies sollte er der Esther zeigen und ihr alles mitteilen. Und er sollte ihr gebieten, zum König hineinzugehen, ihn um Gnade anzuflehen und vor ihm für ihr Volk zu bitten. Und Hattach kam und teilte Esther die Worte Mordechais mit. Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mordechai: Alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten. Es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht, dann darf er am Leben bleiben. Also man konnte nicht so einfach in den Königshof gehen. Vielleicht hatte der Angst vor Attentaten, Anschlägen auf sein Leben, aber man musste sich erst anmelden, man musste erst gerufen werden. Stand die Todesstrafe, einfach so zum König zu gehen. Es sei denn, er reicht das goldene Zepter entgegen, das ist Zeichen der Begnadigung. Ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Vielleicht hat er irgendwo eine andere Frau lieber gewonnen von seinen vielen Nebenfrauen. Wer weiß, vielleicht war ihr Stern am Sinken. Ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Jetzt willst du, dass ich reingehe. Und man teilte Mordechai die Worte Esthers mit. Mordechai ließ der Esther antworten: Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Gott wird treu sein. Er wird sein Volk retten. Aber wenn du dich nicht gebrauchen lassen wirst, dann wird er halt wem anderen gebrauchen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Wird ein Verlust für dich sein. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Da ließ Esther dem Mordekai antworten: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Da ging Mordekai weg und handelte nach allem, was Esther ihm befohlen hatte. 2 wunderbare Menschen, die wir hier sehen. Esther sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Irgendwann in unserem Leben müssen wir uns entscheiden, wofür wir leben wollen. Und auch mit dieser Einstellung leben. Zu sagen, ich folge Jesus nach und wenn ich umkomme, komme ich um. Egal, was es kostet. Das ist, wofür ich lebe. Das ist meine Ausrichtung. Hier haben wir 2 treue Menschen. Die ganze Kultur war gottlos. Die ganze Kultur warf sich nieder. Alle Leute warfen sich nieder vor diesem Haman. Nur Mordekai blieb aufrecht stehen. Hey, unsere ganze Kultur verbeugt sich vor dem Fleisch. Fernsehen, Filme, Kaufsucht, Vergnügungssucht, Faulheit, Neid, Habsucht. Ganze Kultur beugt sich vor dem Fleisch. Was werden wir tun? Werden wir aufrecht stehen? Werden wir das Fleisch verleugnen und sagen, nee, wir folgen Jesus nach mit ganzem Herzen, ohne Kompromiss? Für eine Zeit wie dieser, für diesen Zeitpunkt, aus irgendeinem Grund hat Gott uns erwählt, von allen Menschen, die in allen Zeiten zum Glauben kommen an ihn, aus irgendeinem Grund hat Gott erwählt, uns hier sein zu lassen für diesen Zeitpunkt, in diesen Tagen, in unserer Kultur. Und er will uns gebrauchen. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, dein Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Sind wir verfügbar? Sind wir wie Esther? Gott wird treu sein. Gott wird seinen Plan vollbringen. Wenn nicht durch uns, dann wird er irgendwem anderen erstehen lassen. Wird er irgendwem anderen gebrauchen. Aber wir selber werden umkommen. Unter Anführungszeichen. Wir werden Verlust haben. Wir werden nicht erfahren, diese Begeisterung, von Gott gebraucht zu werden. Und diese Freude, sein Wirken zu sehen. Diesen Frieden mit ihm gemeinsam zu leben und Begeisterung. Hey, wir können furchtsam sein und faul sein und bequem sein und sagen, oh, mach lieber mein Ding. Lieber nicht so radikal. So wie die anderen Juden eigentlich hier, die hier zurückgeblieben waren. Aber Gott hat uns berufen für den Zeitpunkt wie diesen. Gott will dich gebrauchen, dort, wo er dich hingestellt hat. Deinen Freunden, deiner Familie. Ich glaube, Gott will uns gebrauchen in unserer Stadt. Gott will uns Christen gebrauchen in unserer Nation. Gott hat einen großen Plan vor. Er hat ein Werk vor in unserer Zeit. Ich persönlich bin überzeugt, ich kann es nicht biblisch belegen, aber ich bin überzeugt, dass Gott nochmal wirklich seinen Geist ausgießen will, uns Gnade geben wird, nochmal bevor er wiederkommt. Aber sind wir radikal genug? Wer weiß, was kommen wird? Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo es vielleicht schon bald kriminell ist zu sagen, Homosexualität auszuleben ist falsch. Oder wo uns verboten wird, unsere Kinder zu erziehen nach Gottes Maßstäben. kommt eine Zeit, wo wir aufstehen müssen und sagen müssen, nee, wir folgen Gott nach. Ich meine, wir leben in einer perversen Kultur. Ja, wenn du bei der Tankstelle reingehst, Pornohefte, ich meine, furchtbar. Fragen Sie, wie werden wir leben? Wir leben in einer kaufsüchtigen Kultur, in einer materialistischen Kultur. Leute, die Sicherheit anbieten. Und ich persönlich glaube, dass unser Volk bereit ist, für Bequemlichkeit und Sicherheit ihre Freiheit aufzugeben. Wenn es darauf ankommt, wenn irgendein starker Mann kommt, der sagt, hey, ich gebe euch Sicherheit und ich bewahre euch den Wohlstand. Müsst nur ein bisschen Freiheit aufgeben, mir das sagen lassen. Ich glaube, das ist die Richtung, in die jede Kultur geht, wenn sie sich von Gott entfernt. Letztendlich endet es im Chaos und Chaos kann nicht lange existieren, Anarchie, und letztendlich kommt der nächste Diktator. Könnt euch die Geschichte anschauen. Und wir Christen sind nicht populär. Christus hat uns frei gemacht. Wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, dann stehen wir zu seinem Wort. Christen sind unbequem. Sagen, nee, wir werden uns nicht beugen. Wir werden nicht den Erlöserstaat anbeten oder was immer es ist. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Kinder abgetrieben werden. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Alten ermordet werden. Wir werden nicht zulassen, dass unsere Kinder in Schulen irgendwie antichristlich indoktriniert werden. Da machen wir nicht mit. Wer weiß. Vielleicht ist es eines Tages kriminell, hier die Wahrheit zu sagen. Und vielleicht wird uns eines Tages die Regierung zwingen, homosexuellen Pastor anzustellen, weil Gleichberechtigung für alle. Das geht in die Richtung. Antidiskriminierungsgesetze. Ich meine, es ist die größte Diskriminierung, die es gibt. Ne? Wie werden wir leben in dieser Zeit wie unserer? Ich glaube, eine große Herausforderung. Und ich persönlich bin herausgefordert und ermutigt durch diese zwei Menschen. Und ich glaube, wir werden diese Einstellung brauchen von Esther. Wie gesagt, ich werde Gott nachfolgen, ich werde das tun, und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Dann gehe ich in den Himmel. Aber wir werden treu zu Gott stehen. In dieser gottlosen Zeit. Das ist wichtig. Und wir können mit Gottes Treue rechnen. Selbst in Zeiten, wo wir ihn vielleicht nicht so sehen in unserem Leben, aber er ist am Wirken. Und er hat die Räder der Geschichte in seiner Hand. Er wird uns führen, und wir müssen uns auch versammeln zum Gebet und eins sein. Auf ihn hören und handeln, das ist auch wichtig. Dass wir aktiv werden, Glauben verbreiten, treu sind, indem wir Schritte gehen, die Gott uns gezeigt hat. Auch für unsere Freiheit einstehen, glaube ich. Ich glaube, wir Christen müssen öfter mal Briefe schreiben an irgendwelche Regierungen oder irgendwelche Stellen, als wir das machen. Ich muss ehrlich zugeben, ich mache es auch nur ab und zu. Ich bin da auch noch zu bequem in manchen Dingen. Vielleicht zu viel Menschenfurcht, aufzustehen und zu sagen, nee, das ist falsch. Oder das ist, was Gott uns sagt. Ich habe am Sonntag darüber geredet, dieser Sprecher des Christiwells, der aus irgendeinem Grund sagt, die Bibel sagt nichts über Sex vor der Ehe. Absoluter Schwachsinn. Aber es ist gegen die öffentliche Meinung zu sagen, hey, wartet bis zur Ehe, oder? Und Christen ziehen den Schwanz ein. Ziehen den Schwanz ein, über Jesus zu reden, zur Wahrheit zu stehen. Brauchen diese Einstellung. Lassen wir uns herausfordern von Esther und von Mordecai. Und wir dürfen ganz sicher damit rechnen, dass Gott mit uns ist und dass er uns halt im Stich lässt. Aber wenn wir nicht verfügbar sind, wird er irgendjemand anderen gebrauchen. Und wir werden versäumen, was er tun will, den Segen, auch von dem, wie er uns gebraucht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Vorbilder im Glauben, für Menschen, die wirklich aufstehen in ihrer Kultur, wo alle sich niederwerfen vor anderen Menschen oder Götzen oder dem Zeitgeist und die sagen, wir beten nur dich an, den wahren Gott allein. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Vater, gib uns dieses Herz und stärk uns durch deinen Geist, Herr. Mach uns zu deinen Zeugen. Und Herr, du hast deine Zeugen, deine Märtyrer, das ist, was das Wort bedeutet eigentlich. Du hast deine Märtyrer nie allein gelassen, das sehen wir in der ganzen Bibel. Waren immer gestärkt und zugerüstet von dir. Und wir denken an Märtyrer, wenn jemand umgebracht wird für seinen Glauben, aber sie werden eigentlich umgebracht, weil sie Märtyrer sind, weil sie Zeugen sind. Ich bitte dich, dass wir Zeugen sind, egal was noch passiert in unserer Kultur. Dass wir feststehen. Dass wir treu sind, dass wir verfügbar sind, Herr. Dass wir unseren eigenen Schweinehund, den wir manchmal haben, überwinden. Ich danke dir für deine Treue, Herr. Dass du gerade auch in den Zeiten, wo wir vielleicht nicht so treu sind, wie wir sein könnten und nicht so abenteuerlustig, wie wir sein sollten und nicht so radikal sind wie andere, Herr, dass du trotzdem treu bist. Aber dass du uns herausforderst und sagst, hey, mach doch ihr diesen Schritt. Sei doch ihr radikal. Sei doch ihr verfügbar. Ich bitte dich, wirk in unserer Gemeinde, Herr. Mach uns zu einer Gemeinde, die an vorderster Front steht in dieser Stadt. Mach uns zu Menschen, die an vorderster Front stehen, die Leidenschaft übernehmen, die Verantwortung übernehmen, die den Mund aufmachen. Und hilf uns, Herr, dass wir einander ermutigen und gemeinsam vorangehen in Einheit. Das ist auch wichtig, dass wir uns eins machen um dich. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du mitgehst. Danke, dass du mit denen bist, die mit dir sind. Amen.